Also die erste Grundhaltung, die wir uns immer wieder einüben ist, ich habe keine Gottesposition. Ich bin nicht der, der die Übersicht über alles hat. Ich habe die Ware nicht pachtet. Ich bekenne zwar eine Wahrheit, wo ich das Gefühl habe, sie sei richtig, aber ich weiss, dass ich mich irren kann. Ich habe mich schon x-mal geirrt in meinem Leben. Also von daher, ich habe keinen Gottesstandpunkt. Ich kann also darum nicht behaupten, meine Tradition ist die einzig wahre. Mhm. Und das bedeutet auch, ich bin ergänzungsbedürftig. Das Ziel ist immer Begegnung mit Gott. Und Wege gibt es ganz verschiedene.
Glauben und Denken. Gott suchen. Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VWG. 6 verschiedene Glaubenstraditionen haben wir in den letzten Wochen zusammen angeschaut. 6 unterschiedliche Arten und Weisen zum Gott suchen und Spiritualität leben. Heute wollen wir das Ganze nochmal zusammenführen und vom Felix Rutter wissen, wo die Chancen und auch die Gefahren von dieser Vielfalt an Glaubenstraditionen liegen. Ich bin Leonie Walder und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Dankend, singend, betend und staunend. Es gibt so viele verschiedene Arten, wie man Gott suchen und begegnen kann. Wir haben über ein paar geredet. Und ich habe gerade diese Woche mit einer Gruppe einen Pilgerspaziergang gemacht in Einsiedeln, wo gerade einiges auch von dem vereint hat. Also wir sind zuerst singend losgegangen, nachher hat der Blick uns in so Glarner Alpen hat mich zum Staunen gebracht und Dankbarkeit und Lob in mir ausgelöst. Wir haben dann an verschiedenen Punkten Input aus der Bibel bekommen, wo wir nachher das zweite nochmal haben können besprechen und darüber nachdenken. Und ja, es ist also irgendwie so eine runde Sache, so ein Spaziergang. Und er hat mir wieder mal gezeigt, wie vielfältig Gott ist und wie vielfältig eben auch unsere Spiritualität sein kann. Und über das haben wir ja eigentlich auch geredet, über die Vielfalt, die es da gibt. Wir haben ganz verschiedene Glaubenstraditionen angeschaut in den letzten Wochen. Und heute machen wir da einen kleinen Rückblick. Aber bevor wir zu dem kommen, eine kleine Frage. Bist du so grundsätzlich, jetzt unabhängig von Kirche und Glaubenkontext, ein Fan von Traditionen? Und was ist deine Lieblingstradition?
Also ich bin überhaupt kein Fan von Traditionen. Ich habe keine heimatliche Tradition, also irgendwie Glocken läuten und Fahnen schwingen und weiss nicht, das ist mir alles wirklich völlig fremd. Also jetzt sogar, ich bin einer, der nicht einmal Geburtstag feiern würde. Das ist meiner Frau, ist das ganz wichtig. Ja. Das war unsere erste kleine Ehekrise, wo ich gar nichts gemacht habe.
Und an deinem Geburtstag oder
an ihrem Geburtstag? Ja. Und sie dachte, hey, der macht jetzt das unauffällig. Und irgendwo am Morgen kommen ihre Tränen. So, Schatz, was hast du denn? Ich habe doch Geburtstag. Und ich so, ja, ich weiss. Und da sind noch mehr Tränen gekommen. Da haben wir ein bisschen darüber reden. Wir haben da ganz verschiedene Traditionsgeschichten. Also, für mich könnte auch Weihnachten zwischen dem 20. und 30. Dezember irgendwann gefeiert werden. Ich weiss nicht, ich hänge an keine so Sachen. Das einzige vielleicht eine Tradition, die ich wertvoll finde, ist die Kirchengeschichte. Das Kirchenjahr, Entschuldigung, das Kirchenjahr, da warten wir ab Pfand, dann feiert man Weihnacht, dann Ostern, Fasten vorher. Und so hat das ein paar, also, ich sage jetzt mal, spirituelle Grundgedanken, die ich wertvoll finde, dass man diesen verschiedenen sich aussetzt. Und nicht einfach das ganze Jahr durch immer nur Halleluja singt. Also, so, aber sonst, nein. Nein.
Es ist schön, dass wir gleich einen Podcast machen über Glaubenstraditionen und es vieles gegeben hat. Wir haben eben 6 Glaubenstraditionen angeschaut. Zuerst die Schöpfungstheologie, dann die reformatorische, die charismatische und die scholastische Tradition, dann die sozial-ethische und am Schluss vor 2 Wochen die Heiligungstradition. Jetzt gibt es etwas, was die Traditionen gemeinsam haben?
Ja, klar. All diese Traditionen versuchen auf ihrem jeweils eigenen Weg Gott. Sie suchen den biblischen Gott. Und ich würde sagen, alle diese Traditionen sind die Folge, dass eine Person plötzlich Berufung bekommen hat, einen neuen Weg einzuschlagen. Vielleicht, weil eben die alten Wege verschüttet waren. Irgendwie hat es Erneuerung gebraucht. Mhm. Es hat Umkehr gebraucht. Die Kirche ist irgendwo festgefahren gewesen. Und die Person ist dann auf einen neuen Weg gegangen. Und es haben sich ein Haufen Leute hinter ihm gesammelt, mit ihm gesammelt. Und im Verlauf der Zeit ist aus dem aus einer Tradition entstanden. Aber ich würde, so wie ich die Kirchengeschichte kenne, von keinem erwarten, dass einer sagt, ich gründe jetzt eine neue Tradition, sondern es ist meistens aus einem Aufbruch, ein neuer Ruf von Gott, wo eine Person gehört hat. Meistens fängt es bei einer Gründerperson an Und dann ist die auf den Weg gegangen. Und so hat es eine Erneuerungsbewegung gegeben, die sich über die Jahrhunderte bewährt hat. Und dann ist eine Tradition daraus entstanden.
Also meistens irgendwie aus einem Knorz, wo die Kirche oder die Situation, die man ja gesehen hat, ist jemand gekommen, hat etwas Neues gebracht und die Leute inspiriert, mitzog. Und dann mit der Zeit hat sich das halt wieder etabliert.
Ja.
Jetzt ist es grundsätzlich, ich würde sagen, ist es gut, dass wir so grundsätzlich den Glauben leben, dass es so viele Kirchen gibt? Oder ist das problematisch?
Du sagst jetzt schon beides, also das Positive und das Negative. Ich glaube, also ich bleibe mal beim Positiven. Yeah. Grundsätzlich gut, jawohl. Wenn man jetzt eben denkt, die verschiedenen Traditionen sind ja entstanden eben meistens aus einer kirchengeschichtlichen Situation, wo irgendwie Zugang zu Gottes Liebe irgendwie verschüttet gewesen sind, wo Gesetzlichkeit überhand genommen hat oder irgendetwas. Also es sind meistens aus irgendeiner situativen Schwäche entstanden. Da würde ich natürlich immer sagen, ja, mal, ich bin ja, ich glaube wirklich, dass Gott seine Hand im Spiel gehabt hat bei all diesen Entstehungen von diesen Traditionen. Und für uns Heutigen kann man auch sagen, positiv, ja, der vielfältige Glaubensschatz von denen, all diesen Leuten, die mit Gott schon etwas erlebt haben. Ich meine, wenn man die Bibel liest, das ist kein einheitliches Buch. Nur schon dort sieht man auch ganz verschiedene Traditionen und Wege mit Gott. Also, positiv sehe ich auch da drin, der Aspekt, keine Kirche muss meinen oder keine Denomination muss meinen, sie haben das Heil allein gepachtet. Sie sagen die Einzigen, die den biblischen Weg richtig interpretieren. Das, glaube ich, könnte ein bisschen einen Relativismus reinbringen. Das wäre positiv. Eben, negativ ist genau das Umgekehrte. Es gibt immer wieder Leute und Wege, die sich verabsolutiert haben, nur wir sind recht. Und haben dann den anderen Köpfblutig geschlagen. Mhm. Also, zum guten Glück haben wir gar keinen Glaubenskrieg mehr, aber, also ich meine eben, Kappelerkrieg, der Zwingli umgekommen, der 30-jährige Krieg in Deutschland, Lutheraner und Katholiken bekriegen sich über 30 Jahre lang. Oder, der Serve ist auf den Scheiterhaufen geraten, unter dem Calvin in Genf. Also ständig hat es, oder Täufer hat man ersäuft in Zürich, die Limot, oder haben sie in Jura müssen fliehen. Und noch 1820, um das, wo die FEG entstanden ist, hat die Staatskirche in Bern die FEGler verfolgt, ins Gefängnis da. Also ewig, weil jeder gemeint hat, er allein hätte recht. Also der einzige Weg, wo wir leben, das ist der einzige richtige. Und alle, die nicht genau auf unserem Weg laufen, die kommen irgendwann in die Hölle.
Also schwierig ist es dann, wenn man das Gefühl hat, wir haben es gecheckt, alle anderen nicht. Und wenn man sich vielleicht auch bedroht fühlt von der anderen Bewegung. Also ich nehme an, gerade wenn du die herrschende Denomination warst, ist das ja immer auch eine Bedrohung, wenn jetzt plötzlich eine neue Kirche aufkommt mit vielen neuen Nachfolger.
Also, meistens hat man eben dann das Wort Glauben einseitig ausgelegt als Assensus. Assensus meint Zustimmung zu. Mhm. Und dann hat man natürlich gemeint, so eine Liste von Glaubenssätzen. Wenn du nicht die und die Liste bejahst, bist du kein Täufer. Wenn sie du bejahst, dann bist du ein Zwinglianer oder weiss nicht was. Und wehe, wenn du die falsche Liste hast, dann kannst du nicht zu uns gehören. Und das ist natürlich ein Denken, das für mich völlig absurd ist. Du kannst 100 Glaubensbekenntnisse, 100 Listen bejahen und trotzdem ein Schweinehund bleiben, also ohne verändert zu werden.
Ja.
Und ich sage jetzt mal ein bisschen locker, das Bild ist natürlich falsch, aber wenn ich dann einmal an Petrus vor der Himmelstüre stehe und dann will ich in den Himmel kommen, dann fragt er mich nicht, hast du das, das und das und das geglaubt, sondern hast du Gott geliebt und hast das geliebt, was Gott auch liebt. Nämlich seine Schöpfung und seine Menschen.
Also das ist dann das Entscheidende.
Das ist das Entscheidende, glaube ich. Und nicht, ob du jetzt an die Jungfrauengeburt glaubst oder nicht, oder das Bibelverständnis X oder Y. Das, glaube ich, ist nicht der entscheidende Punkt.
Wir haben ja jetzt zum guten Glück bei uns in der Breitengrade kaum mehr so Kämpfe wegen verschiedenen Kirchen. Also die Reformierten und die Katholischen leben schon lange häufig in Kommunen und so. Wir haben da einen friedlichen Weg gefunden, meistens. Wie gehen sich jetzt aber damit um, wenn ich gleich auf eine andere Glaubenstradition stosse, wo ich nicht verstehen kann, wo mir vielleicht auch gerade ein bisschen suspekt ist, weil ich so denke, ich bin jetzt nicht sicher, ob das wirklich der richtige Weg ist, auch in drei Anführungs- und Schlusszeichen. Was mache ich dann?
Also die erste Grundhaltung, die wir uns immer wieder einüben müssen, ist, ich habe keine Gottesposition. Ich bin nicht der die Übersicht über alles hat. Ich habe die Ware nicht gepachtet. Mhm. Ich bekenne zwar eine Wahrheit, wo ich das Gefühl habe, sie sei richtig, aber ich weiss, dass ich mich irren kann. Ich habe mich schon x-mal geirrt in meinem Leben. Also von daher, ich habe keinen Gottesstandpunkt. Ich kann also darum nicht behaupten, meine Tradition ist die einzig wahre. Mhm. Ich habe eine Überzeugung für meine Tradition, aber ich sehe da die Fülle eben wieder neu von den verschiedenen Wegen. Also von daher haben wir ja das auch gemacht, dass wir da die 6 Traditionen angeschaut haben. Und das bedeutet auch, ich bin ergänzungsbedürftig. Ich habe nicht alles gepachtet und bei mir. Und die Gefahr ist ja immer wieder, dass man den Weg zum Ziel macht und verabsolutiert. Das Ziel ist immer Begegnung mit Gott. Und Weg gibt es ganz verschiedene.
Mhm.
Und zudem muss uns auch bewusst sein, wenn wir ein Urteil über einen Mensch empfehlen, müssten wir eine Zeit lang mit dem Mensch gelebt haben. Und sonst ist unser Urteil halt einfach, ich sage jetzt mal, nicht sehr richtig.
Eine Momentaufnahme.
Ja, manchmal finde ich nicht einmal gerecht.
Ja.
Und ich denke gerade in unserer zunehmend polarisierten Situation im Westen, in unserer Welt, wo immer mehr Leute in einer Blase leben und die anderen bekämpfen, wenn nicht wir Christen, wer denn sonst könnte die Versöhnung leben zwischen verschiedenen Meinungen? Einfach, ich sage jetzt mal, aufgeben, dass ich meine, ich habe Gottes Position und kann verurteilen und beurteilen alles zusammen, so aus dem Stand raus.
Also ein bisschen anerkennen, ich bin suchend und du bist auch suchend. Und vielleicht haben wir Sachen gleich gefunden und vielleicht haben wir auch Unterschiedliches gefunden.
Ich denke, die Jesus hinten angelaufen sind, schon zur Zeit von Jesus, wo er da auf der Welt gelebt hat, die sind erstaunt gewesen, wer da alles hinten angelaufen ist. Da hat es eben Zöllner, Huren. Zöllner war einer, der mit den Römern kollaboriert hat.
Ja.
Und dann hat es Zeloten gehabt, die genau das Gegenteil haben. Die Römer wollten mit Gewalt ausreden. Die verschiedenen politischen Grundhaltungen hinter Jesus her haben sich müssen lernen vertragen, weil das Ziel ist hinter ihm nachlaufen und nicht, dass ich recht habe. Ich habe einen Text mitgenommen von John Wesley.
Den kennen wir von der Heiligungsbewegung.
Von der Heiligungsbewegung, genau. Ich habe meine erste theologische Ausbildung gewesen, der Laienprediger bei den Methodisten. Das hat mich sehr geprägt. Der Wesley sagt einmal, ein Mann von ökumenischer Gesinnung weiß all die Vorzüge, die er genießt, zu schätzen und dankt Gott für seine Erkenntnis in göttlichen Dingen. Also ich habe Freude an meiner Tradition. Mhm. Ich muss sie nicht verneinen. Zugleich liebt er als Freunde, als Brüder im Herrn und Kinder Gottes alle von jeder Lehrauffassung, gottesdienstlichen Formen und Gemeinschaftszugehörigkeit, wenn sie nur Gott und die Menschen lieben. Er trägt alle beständig auf dem Herzen, hat sie unbeschreiblich lieb und wünscht sehnlichst, dass es ihnen wohlgehe. Daher hört er nie auf, sie im Gebet Gott zu befehlen und vor den Menschen für sie einzutreten. Wahnsinnig.
Also der Schlüssel ist eigentlich auch Liebe in dem Sinne, oder? Dass ich meine Mitchristen und Christinnen, die eine andere Meinungen, Konfession gewählt haben, andere Meinung, dass ich ihnen gleich einmal in Liebe begegne und sie auch.
Ja. Ohne, dass ich jetzt meine Tradition muss verleugnen.
Ja.
Aber gleichzeitig sagt er ja, schätze ich sie, an einer anderen Stelle sagt, wo, aus jedem Ecke, wo das Evangelium leuchtet, egal was das, ob das ein Ignaz von Loyola, das ist jetzt für einen Reformierten, der Gründer von der Jesuitenbewegung, oder ob es von einem John Fox, das ist der Quäker auch, das ist für einen Reformierten damals, und Wesleyaner sind das Sekten.
Ja.
Aber, wenn das Evangelium von irgendwo her leuchtet, dann bejahe ich das.
Und auch es nicht als Konkurrenz gesehen in dem Sinn, sondern als Ergänzung.
Ja.
Es gibt ja das Lied, das ist mir jetzt die ganze Woche immer nachgelaufen. They will know we are Christians by our love, by our love. Also die werden sehen, dass wir Christen sind wegen unserer Liebe. Und dort heißt es auch, we will walk with each other.
Hand in hand, ja.
Und das finde ich eigentlich so schön, dass man sagt, ja, wir anerkennen, dass wir jetzt nicht immer gleich unterwegs sind, aber dass es eigentlich die Liebe uns sollte vereinen.
Und darum, ich sage es dann Lateinisch, nicht Englisch, ubi caritas et amor, Deus ibi est, also wo Liebe und Barmherzigkeit, dort ist Gott einfach da. Ja.
Jetzt, wenn man jetzt alle unsere Folgen gelöst hat, die letzten, dann hat man sich jetzt vielleicht ein bisschen aus mit diesen Traditionen, man kann sich so ein bisschen eine Vorstellung machen davon. Macht es jetzt Sinn, wenn ich nachher eine auswähle, wo ich denke, ah, die entspricht mir jetzt besonders?
Das macht Sinn. Also, gerade Leute, die jung zum Glauben gekommen sind, denen würde ich raten, ja, gehen mal schauen, was alles gibt, was dir entspricht. Doch meine Erfahrung ist die, meistens ist es dann gar nicht die theologische Ausrichtung oder die Form vom Gottesdienst, sondern die Menschen, die dort mich ansprechen. Vielleicht kann ich einfach ein Freund, der mich dort anzieht, und darum bleibe ich dort.
Und das ist auch okay?
Ja, abgesehen davon, ich habe schon so viele christliche Lager und weiss nicht was geleitet, und meistens ist, man trifft ein Weibli, ein Männli an, also Cherche la femme, das ist häufig auch noch ein ganz zentrales Motiv in den jungen Jahren.
In welche Kirche man dann geht?
Ja, genau. Also, und doch, glaube ich, passiert es dann häufig später, dass man dann halt irgendwo aus einer, ich rede jetzt mal von Leuten, die dann 20, 30 Jahre in einer Kirche sind, plötzlich aus der Situation rausgeführt wird, weil es einfach nicht mehr ergiebig ist. Aber das Ziel muss bleiben. Das Ziel, ich suche Gott, und dann ist egal eigentlich, wo ich bin. Ja, vielleicht nicht ganz egal, weil ich möchte auch zu bedenken geben, wenn ich nur nach dem frage, was mir gut tut, dann ist das eben wieder die egoistische, dann ist die kopernikanische Wende, ich habe noch nicht stattgefunden, dass Gott im Zentrum ist, weil man müsste eben fragen, Gott, wo willst du mich haben? Aha. Also, weil das ist dann sehr wahrscheinlich erfüllender über die Jahre, als was komme ich über in dieser Gemeinde. Das könnte ja dann immer bedeuten, ich gehe immer fordernd in Gottesdienst und dann höre ich dem Prediger zu. Nein, was der jetzt wieder gesagt hat, ja, ich habe nichts heitreit. Aber wenn ich in die Gemeinschaft gehe, im Sinn von Jesus, was soll ich bringen? Was bringe ich mit meiner Begabung? Dann hat das ganz einen anderen Groove, und das ist meistens überlebensfähiger als die egoistische Frage, ja, was bringt es mir?
Das ist ja vielleicht auch Gefahr, wenn man so eine Auswahl hat von so vielen verschiedenen Kirchen, dass man dann geht und merkt, so, ja, aber da entspricht mir die Musik nicht und da finde ich jetzt Deko nicht so geschmacksvoll. Das kann ja dann auch eine Gefahr sein, wenn man zu viel Auswahl hat, dass man eben dann sich zu fest am eigenen Geschmack orientiert.
Ja. Also ich finde das eigentlich nicht sinnvoll, wenn man dann ständig von Gemeinde zu Gemeinde hoppt. Also Gemeindehopping nennt man das. Also, weil ich denke wirklich, wenn der Glaube soll wachsen, brauche ich Menschen um mich herum, die mich ganz ernst nehmen, die mich kennen, wo ich näher an ihnen bin. Weil nur solche Menschen getrauen sich dann auch mir, dunkle Seiten von mir zu offenbaren. Mir mal zu sagen, hey, was du jetzt machst, ist ein Seich. Das machen es einige nicht, die einfach ich oberflächlich nur begegnen, wenn ich eine Stunde lang einfach den Hinterkopf am Vorderen sehe und einem Prediger oder einem Referat zuhören, dann komme ich nie in die Nähe, dass jemand mir wirklich auch mal auf den Schlips stehen. Und wir haben zudem auch erlebt in der VBG, wie schön das ist, wenn wir ganz verschiedene Gruppen, also in verschiedenen Gruppen Leute, aus pfingstlichen, abpfingstlichen, weiss was, von mir katholische Leute, die haben mal miteinander gebetet, die sind dann halt nicht mehr find. Das ist so, wie soll ich sagen, hilfreich. Aber eben, nochmal, das unverbindliche Umwandern ist eine Zeit lang legitim, aber nachher, glaube ich, ist es kontraproduktiv. Müssten wir uns in eine Gemeinschaft hineingehen?
Ja, also irgendwann Commitment abgeben, wenn es einem manchmal schwerfällt.
Ja, du brauchst Weggefährte auf dem Weg. Also wenn der Glaube soll überleben, musst du in einer lebenden Gemeinschaft sein.
Jetzt habe ich da noch ganz so eine praktische Frage dazwischen. Finde ich jetzt, wenn ich google, Kirchen Zürich oder Bern oder wo immer, sehe ich dann, steht dort auch so, ja, wir gehören zu der charismatischen Tradition. Wahrscheinlich haben ja nicht alle sich so gelabelt.
Ja. Man müsste vielleicht noch den Begriff von der Kirche XY noch mal im Google eingeben und schauen, und dann wird sie beschrieben. Und dann merkt man sehr schnell, wo der Groove ist.
Dann findet man raus, wo
der Groove ist. Ja, sehr schnell.
Und sonst geht man einfach mal Gottesdienst.
Ja. Und eben dann, vielleicht sind es die Leute, die einem ansprechen, weil es einfach ein super Apero nach einer faden, langweiligen Predigt gegeben hat. Aber man konnte mit Leuten reden über das, was einen bewegt. Und das ist vielleicht wertvoller als das, was geboten worden ist.
Jetzt, viele von diesen Übungen, die wir in der letzten Folge besprochen haben, du hast ja immer so am Schluss noch Übungen mitgemacht, die macht man ja auch für sich allein. Also Bibel lesen, in die Stille gehen und so weiter. Welche Rolle spielt grundsätzlich Gemeinschaft im Leben vom christlichen Glauben?
Jetzt abgesehen von dem, was ich schon vorher erwähnt habe, nämlich du brauchst Weggemeinschaft, brauchst Leute, die auf den Schlips stehen können, also die wirklich ganz nah an dir sind. Wir haben bei der charismatischen Tradition den Leibgedanken von Paulus erwähnt. Du bist ein Teil von einem Leib. Das ist der Gedanke von der Ergänzung. Ich muss nicht alles können. Und Ergänzung bedeutet auch, wir sind gerade am Sonntag in der Kirche gewesen, bei uns. Dann sind wir einer Frau begegnet, die hat müssen bekennen oder uns erzählen, der Krebs ist wieder ausgebrochen. Es fängt wieder neue Chemotherapie an und so. Und da dann zu merken, wie Gemeinschaft mich stützt, mich haltet. Eine unverbindliche Gemeinschaft kann das nicht. Je näher wir aneinander sind, umso mehr können wir einander tragen. Das tut mir etwas ganz, ganz Wichtiges. Also eben, geteiltes Leid ist halbes Leid.
Und man kommt das Leid ja auch nur mit über, wenn man sich regelmäßig sieht.
Ja,
sonst weiss
genau,
ich ja gar nicht.
Ja, und sonst passiert dann das, dass irgendwelche frommen Sprüche einfach kommen, so, wo dann mehr verletzen, als dass sie helfen. Und auch, ich weiss nicht, wie es dir geht, aber mein Glauben ist immer wieder mal angefochten. Ich brauche Gemeinschaft von Mitgläubigen. Also einfach, wir fehlen für den gleichen ja. Jesus. Und das steckt an. Das tut mir gut, wenn ich mit Zweifel und mit leck mir am Arsch Stimmung oder weiss was ich komme, dann ja, das alte Lied, warum geht es nicht als Solochrist? Warum kann es allein nicht gehen? Weil du alleine ganz verloren bist, brauchst du einen Zweiten, der zu Hilfe kommen kann. Und dann, wenn du am Boden liegst und Krise hast, was machst du dann ganz allein? Kannst du bedauern haben, traurig sein? Doch, das bringt dich nicht mehr auf die Beine.
Ja.
Oder eben, manchmal stinkt dir alles. Und die Freude ist weg. Möchtest du am liebsten weit davon? Doch allein kommst du nicht mehr zu weg. Es braucht einen Zweiten, der zu Hilfe kann kommen. Ein Christ braucht, der andere ist dann der Refrain. Der andere braucht dich.
So helfen wir einander auf dem Weg in sein Reich.
Genau.
Ja.
Also, das ist urwahr, was da gesungen worden ist. Oder vielleicht heute immer noch gesungen wird. Wir brauchen einander auf dem Weg. Darum also, würde ich allen sagen, ja, such einen Ort, wo es dir relativ wohl ist und vor allem, wo du auch deine Begabung kannst einbringen kannst. Das ist mir ganz entscheidend. Und dann aber lebe in der Verbindlichkeit.
Weil, ja, also wir haben ja schon, wir sind in der Zeit, man kann ja überall christliche Inhalte konsumieren. Man kann am Sonntagmorgen auch eine Predigt hören, ohne dass man in die Kirche geht.
Ja.
Aber dann fehlt auch ein grosser Teil, nämlich das Miteinander.
Das Gemeinschaftliche, ja.
Und Leute, die einen ermutigen, aber auch, dass man selber auch andere kann ermutigen. Das ist ja dann beidseitig.
Also ich sage jetzt etwas in Klammern. Ich hoffe, dass meine Vineyarder, die mir in die Gemeinde nicht zuhören, mich haben schon ein paar gefragt, warum gehst du in die Gemeinde? Und da muss ich manchmal gestehen, Predigt habe ich langweilig gefunden, den Worship, den habe ich manchmal da oben, die Wiederholungen. Und, ja, und dann geht es ellenlang, fast 2 Stunden jedes Mal. Ja, warum gehst du denn trotzdem? Es ist nie Ruhe, was ich gerne hätte, mal anbetende Stille. Ich komme da rein und da sind 100 Leute, wo ich fast von allen 100 merke, die wollen wachsen. Die sind in der Spur von dem Jesus, wollen sie weitergehen. Und das ist das, wo ich einfach muss sagen, hey, das nimmt mich mit. Und ich weiss genau, mit denen könnte ich klagen, über was ich leide. Mit denen könnte ich auch Ross stehlen. Also einfach das Leben teilen, das ist schon ein Riesengeschenk. Darum gehe ich gar nicht so sehr am Sonntag in Gottesdienst, was bringt es mir heute, sondern ich sehe wieder Menschen, die mit mir unterwegs sind. Das ist super.
Und dann muss eben auch nicht alles stimmen,
nein,
oder?
Nein,
dann ist
gar
auch okay,
nicht.
Nicht immer alles entspricht. Wir haben ja jetzt uns beschränkt, oder? Wir haben 6 Traditionen angeschaut, und auch dort innerhalb von diesen Traditionen wieder Fokus gesetzt. Das war jetzt überhaupt nicht umfassend gewesen, von was es alles gibt in der christlichen Landschaft. Was wäre so eine nächste Tradition, die wir noch anschauen könnten? Wenn wir sagen, es gibt jetzt noch 2. Staffel. Was haben wir jetzt ausgelassen?
Ja, also vielleicht 4 Traditionen, die wir spontan nennen. Die erste natürlich die grosse orthodoxe Ostkirchen, die verschiedenen orthodoxen Zweige. Also, die Frömmigkeit, man kann ja sagen, die 3 zentralen Dings, Ikonen, Liturgie, der Gottesdienst, das ist Himmel auf Erde, was die singen und so weiter. Und eine Herzensfrömmigkeit. Und da gibt's 2, 3 Schriften, die ganz prägend gewesen sind über alle Jahrhunderte. Die kleine Philokalie, das ist, Philos ist ein Freund, Kalos ist Gute, eine Tugendlehre von den alten Mönchsvätern, die gesammelt worden ist. Also ganz innige, tiefe Frömmigkeit. Oder noch weiter zurück, Apophthegmata, eine Sammlung von den Altvätersprüchen. Das sind kurze Sprüche von den Wüstenvätern, eben der Antonius, der in die Wüste gezogen ist und dann alle mit ihm und so.
Ja.
Tausende. Also, und also die orthodoxe Tradition, da gäbe es sehr viel zu lernen. Ich lese gerade das Buch Pustinia, das heisst die Wüste, Tradition von der Wüste, also nicht, ich kann im Alltag Wüste leben, in meine Klausur gehen, mein innere Abgeschlossenheit, wo ich in der Stille Gott höre. Mhm. Also das betont sie ganz stark.
Also es ist auch eine sehr lange Tradition, ja. Schon, oder, wenn man die orthodoxe Kirche...
Ja, da gibt es reich, ja. Ein zweites, wo ich würde erwähnen, ist die messianische Juden, das Jüdische, wo nicht abbricht, und das Messianische, also Jesus, der Messias, die Mischung. Mhm. Ich habe von den messianischen Denkenden, es gibt schon messianische Juden, das sind einfach amerikanische infiltrierte Evangelikale, die in Israel sind. Ich meine jetzt nicht die, sondern die, die jüdisch sind, ganz stark noch haben. Da lehre ich ganz andere Zugänge zur Bibel von denen. Mhm. Die denken einfach noch anders.
Also das sind Leute, die jüdisch aufgewachsen in dieser Tradition sind, aber Jesus als den Messias anerkennen.
Genau, ja. Und die dritte Tradition, Anstöße, die ich sehr viel gewonnen habe, ist von der Theologie von der Befreiung in Südamerika, von den Armen, die meistens ohne Priester Gottesdienst geführt haben, dort sehr viel Bejahung, also dort ist der Arm dann im Zentrum. Also das geht ganz stark um eine Befreiungsbewegung auch gegenüber dem Reichtum, der von Amerika kommt und so weiter. Dort habe ich viel gelernt und vielleicht die letzte von den vier, die ich jetzt kurz erwähnt habe, Mystik, mittelalterliche. Also die drei grossen Männer, Meister Eckhart, Tauler und Zeuse. Aber dann, dort hat es vor allem auch sehr viele Frauen gegeben. Mhm. Die haben ja nicht dürfen schreiben und weiss was. Aber wenn sie im Kloster gewesen sind, dann haben sie Bildung bekommen. Und da gibt es ganz viel. Also die drei grossen Frauen von Helfta. Dann gibt es die Marguerite von Poretta, die 1310 auf den Scheiterhaufen kam, wie sie geschrieben hat. Und Männer, oder dann eben Katharina von Siena, Therese von Avila, bis hin von der Edith Stein. Also da gibt es Frauen, die eine tiefe Gläubigkeit gelebt haben, eben Mystik, die innige Verbindung, wo sie betonen, Jesus in mir. Ja. Da innen gibt es einen göttlichen Funken. Ich gehe in mich hinein und da begegne ich Gott. Ganz eine starke Frömmigkeitstradition.
Also wir sehen, es gibt noch wahnsinnig viel mehr Glaubensschutz,
könnten
entdecken, ja, in dem hinein.
Aber vielleicht noch, ich meine, wir haben jetzt die sechs gehabt, und die sechs, die sind halt aus der VBG-Geschichte entstanden. In der VBG hat es immer so Wellen gegeben. Ja. Also ich bin gerade zum Glauben gekommen, das war die charismatische Welle gewesen. Also das erste Morgengebet in dem Kurs, wo ich war, in Florenz mit der VBG, da hat einer in Sprache gebetet und plötzlich ist ein Singsang losgegangen, so ein charismatischer. Und dann hat es wieder andere Wellen gegeben. Also das ist ganz interessant gewesen und ich habe die Traditionen dort eigentlich abgekupfert in der Geschichte von der VBG.
Also das sind die, wo wir jetzt, wegen dem haben wir auch die Auswahl drauf eigentlich.
Ja, das ist aber nicht einengend, soll das gemeint sein, und auch nicht abschliessend, ja.
Wir haben es ja gesehen, es sind immer so Traditionen entstanden durch Leute, die irgendwie etwas Neues schaffen wollten. Wie ist denn da die aktuelle Situation? Haben wir auch so neuere Traditionen, die jetzt gerade aktuell sind?
Ja, da würde ich jetzt mal von Trends reden und noch nicht von Tradition. Also ein Trend, wenn er dann über Jahre sich bewährt hat und bleibt, dann kann man dann allenfalls von einer Tradition reden. Mhm. Aber Trends, da gibt's wirklich sehr viel, weil, ich sage jetzt mal, der postmoderne Mensch, der tickt anders als früher. Du kannst nicht mehr einfach Zeltmission, ein Zelt aufstellen und dann ein paar fromme Liedli singen und meinen, die Leute kommen da innen und dann fänden Jesus und dann sagt die Welt in Ordnung. Ja. Das geht nicht. Der postmoderne Mensch muss anders angesprochen werden. Dann muss die Liebe von Gott anders erzählt werden. Und von daher gibt es schon so ein Projekt. Also ich habe gelesen, als Berlin-Projekt oder Fresh Expression oder wir in der VBG mit der Trauer Gespräche, wo mir sagen, keine Angst, verheiraten wollen wir dich nicht, aber trau dich, alle Fragen zu stellen, wo man einfach ganz offen über offene Fragen wagt zu reden, weil im klassischen Gottesdienst ist das nie möglich. Da hat einer vorne das Wort und ich habe zu schweigen und zuzulassen und dann kommt der Worship oder ich weiss was. Aber die echte Diskussion, Auseinandersetzung mit etwas, er sagt etwas und jetzt zerpflücken wir das allenfalls. Ich denke, das ist nötig für die Generation, dass sie kann überhaupt warm werden im Glauben.
Kann man da sagen, dass die Traditionen auch immer wieder auf ein Zeitgefühl und auf eine Generation, auf eine Gesellschaft reagiert?
Ja.
Weil wir halt auch uns verändern, anders denken, anders ticken.
Sonst können sie gar nicht abheben. Also ich meine, wenn einer irgendetwas macht, das nicht auf die Zeit reagiert, dann bleibt er allein. Mag für ihn stimmen, aber es wird nie eine bewegungsschwache Tradition aus dem heraus. Ja.
Ich würde jetzt auch da nochmal zusammenfassen, was wir besprochen haben. Also, dass die verschiedenen Glaubenstraditionen ein Schatz sein können, weil wir ganz viel voneinander auch lernen können, weil es verschiedene Zugänge sind zu Gott. Und weil es uns auch Demut lernt, indem so, ja, ich bin nicht die, die es jetzt allein gecheckt hat, und alle, sondern es gibt eben verschiedene Ansätze. Gefährlich ist es dann, wenn man das Gefühl hat, auch doch, meine ist die einzige richtig und ihr alle anderen sind eigentlich auf dem Holzweg. Weil dann, dann führt es eben zu dieser Gewalt und so, wo wir in unserer Geschichte immer wieder sehen. Du hast auch gesagt, dass es Sinn macht, verschiedene Traditionen kennenzulernen, aber auch gut ist, dass man irgendwo beheimatet ist, sich irgendwo committet in einer Kirche und auch nicht nur überlegt, was brauche ich, sondern auch, was kann ich geben.
Und du kannst ja in einer Kirche beheimatet sein und die andere Tradition als Ergänzung für dein Frömmigkeitsleben anschauen. Also, weil jede Kirche hat ja auch ihre Beschränkung, ist ergänzungsbedürftig. Also von daher, ich darf über den Haag essen.
Ja.
Und trotzdem gehöre ich zu dieser Herde.
Und es gibt ja auch wahnsinnig viele Angebote, die genau das Ökumenische oder überkonfessionelle eigentlich erklärt.
Wo bist du jetzt sogar? Geh pilgern?
Noch ein Schleichwerbung. Zum Abschluss, wenn ich jetzt sage, ich will alle diese Traditionen in mein Glaubensleben integrieren und einen Tag so durch die Traditionen durchleben, kann man die alle mit irgendeiner Übung in einem Tag integrieren? Gibt es da einen sinnvollen Ablauf?
Mir wird das nie klingen, aber ein hypothetischer, idealer Tag.
Ist gut.
ich gehe zurück in der Zeit, wo ich noch Schule gehe, also Chemie am Gymnasium. Ich stehe am Morgen wieder früh auf, nimm da meinen grossen Kaffee, hocke in mein Büro auf den Gebetsstuhl. Und das Erste ist, ich öffne mich Gott in irgendwie einfache Gebet. Das heisst Gnade. Das gehört aus der reformatorischen Tradition. Dann, nehme ich einen Bibelvers. Also ich lese meinen Tagespsalm. Heute ist eben Psalm 99 dran gewesen. Und das wäre eine reformatorische Tradition, die Bibel. Aber, aus der monastischen, mönchischen Tradition ist die Lectio Divina. Lectio, Meditatio, Oratio, Contemplatio. Heisst die Viererschritt. Ich lese. Meditatio, man nicht meditieren, sondern nachdenken über den Text. Mhm. Aus dem müssen kommt Oratio, das Gebet. Und dann, Contemplatio heisst, ich geniesse einfach sie von Gott, der mich angesprochen hat durch den Text.
Bibeltext,
das wäre also dann die monastische Tradition und die reformatorische.
Zwei in einem schon.
Zwei in einem. Und dann gehe ich in den Tag raus, ich gehe ins Tram und dann üblicherweise schaue ich dann so ein bisschen um und ich sehe, oh, der oder die und ich weiss nicht was. Und dort müsste ich dann die sozialethische Tradition üben, die offenen Augen für die Not der Menschen. Wie viele Menschen sehe ich heute mit Kopfhörern und mit dem Handy? Die sehen die Mitmenschen gar nicht mehr. Dass ich sage es mal, abstinent ins Tram gehe und nicht mein Handy zuvorderst habe oder meine Kopfhörer drin, sondern die Not der Menschen wahrnehmen. Und in die Gesichter kann schauen und still kann beten für die Menschen. Das wäre schon eine ganz wichtige Übung.
Ja.
Immer wieder. Das ist mir schon manchmal passiert. Ich mag mich erinnern, mal am Zentral, da habe ich 10 Minuten müssen aufs Tram warten und sehe einen und habe mit dem können reden und habe ihm am Schluss eine 20er-Note gegeben. Das ist himmelfertig gewesen für ihn und für mich ist auch ungeheuer beglückend gewesen, unser Gespräch. Und dann komme ich in die Schule rein, Chemie. Dann erzähle ich Protein, Primärstruktur, Sekundär, Tertiär. Schaut mal, das ist so komplex. Das passiert in unserem Körper. Glaubt ihr an Zufall? Und ich meine, ich habe genau meine Trigger-Themen gewusst, wo ich auch denken und glauben, Scholastik kann so einbringen und sagen, hey, es macht tief Sinn, an einen Gott zu glauben, der hinter all dem ist, was wir als Geschöpfe da erkennen.
Hinter der Komplexität auch.
Also eben, Denken und Glauben zusammenbringen. Und das hat die Schüler immer wieder auch fasziniert. Mhm. Auch wir sind also 13 von 20 sind mit mir über den Mittag die Bibel lesen gekommen, weil sie auch gefunden haben, hey, das ist jetzt noch spannend.
Ja.
Das ist wirklich eine Chance gewesen, denken, den Glauben verarbeiten und sagen, hey, die Weltanschauung, die von Gott ausgeht, ist das tiefst sinnvoll.
Ja.
Und dann komme ich irgendwann wieder heim, also am Heimweg wieder.
Wieder Sozialethik.
Ja, Sozialethik. Und dann vielleicht am Schluss dann Heiligung, wieder genau die Übung, das Nachtgebet. Wo habe ich die Liebe von Gott verraten im Tag? Ich bete um Vergebung und ich vergebe den anderen, die mich geärgert haben, den Tag durch. Da wären all die 6 Traditionen kurz erwähnt.
Vielleicht haben das charismatisch.
Ja, genau. Ja, ich meine, am Morgen erwarte ich ja immer, dass der Heilige Geist, ich habe immer noch, als ich Schuhe gehe, habe ich immer gebetet, Herr, gib mir Gelegenheit, dass ich von dir kann zeugen, ja, in Wort und Tat. Und dann schenk mir deinen Heiligen Geist, dass ich geistesgegenwärtig dann Situation, wo du mir schenkst, nicht verschlafen.
Ja.
Und ich habe manchmal erlebt, dass mir ein Wort gegeben worden ist für einen Schüler, der in Not war, wo ich auch können einfach helfen. Einfach eine Eingebung, nicht weil ich, das ist nicht aus meinem eigenen gewachsen, sondern eben charismatisch, ich erwarte, dass der Geist mir Eingebungen gibt. Ja. Durch Führung im Leben, durch Hilfe für andere und so weiter. Ja, jetzt hätten wir die 6.
Also, wenn man einen runden, reichen, glaubenstraditionellen Tag leben will, so wie es aussehen.
Ja, ja.
Können wir mal probieren.
Und für mich ist eben die Sozialethische ist immer wieder, also das bewegt mich. Wenn ich einen Vers rausschreibe aus einem Psalm, dann merke ich häufig, wenn ich dann zurückblätter, was schreibe ich eigentlich raus? Gerechtigkeit ist für mich ein ganz zentrales Wort. Und ich habe extra noch zum Abschluss habe ich 2 Psalmen mitgebracht, die ich selber geschrieben habe.
Oh ja.
Der eine war, die Band ist ausgefallen. Es war keine Band bei uns. Und dann,
also in der Kirche im Gottesdienst?
Ja, in der Kirche im Gottesdienst. Keine Musik. Und dann sagt die leitende Person dort jetzt, schreibe selber einen Psalm. Und dann habe ich angefangen zu schreiben, Herr, mein Psalm tönt so, dass ich habe den 14.3.21, ich habe den behalten. Herr, ich klage. Ich klage über die Ungerechtigkeit in der Welt. Hilf den Armen und Vergessenen. Öffne die Hände der Reichen. Öffne unsere Hände. Greif ein, stürz die Mächtigen vom Thron. Deinen Frieden brauchen wir. Nicht unseren, nicht jenen der Mächtigen und Reichen. Herr, mache mich zu einem Boten deiner Gerechtigkeit. Das ist eben Mishpat im Alten Testament oder Wahrheit, Emet. Oder deines Friedens, Shalom, das sind die 3, die ich immer wieder rausschreibe. Mishpat, Emet und Shalom, die hebräischen Begriffe. Also Gerechtigkeit, Wahrheit und Frieden. Hilf mir in meiner Hilflosigkeit und wecke deine Gemeinde aus dem Schlaf der Sicherheit. Lass sie eins sein im Kampf für dein Reich. Dein Reich komme und du allein sollst angebetet und verherrlicht werden. Stürze unsere Götzen und weck unsere Liebe. Denn du allein bist Gott.
Amen.
Das bete ich immer wieder mal.
Ja.
Einfach, ja.
Es ist 2021, aber
es ist für mich natürlich aktuell.
Ja, es ist extrem aktuell.
Ja.
Und die zweite? Du hast gesagt, du hast noch eine zweite.
Ja, März 22, das ist dann 22 Ukraine losgegangen. Vater, im Namen Jesu zerbricht die Macht von Putin und die der anderen Gewaltherrscher, aller Unterdrücker und Ausbeuter, und schaffe Recht den Elenden und Armen, den Ausgebeuteten und Vertriebenen. Richte Gerechtigkeit auf in aller Welt und zeige du mir heute meinen Anteil daran. Mishpat. Ja.
Wieder Friede.
Ja, Friede.
Gerechtigkeit.
Und Wahrheit. Emet, ja.
Ja, das können wir ja jetzt eigentlich auch noch gerade reinnehmen am Schluss als auch eine mögliche Übung, dass man sich vielleicht die nochmal anschaut, die wir in der letzten Folge besprochen haben und da nochmal schaut, was hat mir entsprochen, was will ich nochmal ausprobieren. Oder auch das, mal sich selber einen Psalm schreiben, mal schauen, was ist das, was mich bewegt und wo suche ich Gott, wo wünsche ich mir auch Gottes Eintreffen. Und natürlich, ich glaube, das ist die Übung, die wir uns ganz grundsätzlich oder den Leuten mitgeben, offen sein für andere Glaubenstraditionen kennenlernen und ja, sie als Bereicherung und Schätz gesehen, auch noch über das über, was wir jetzt besprochen haben.
Ja, ja.
Wahrscheinlich am meisten begegnen wir ja an einer anderen Glaubenstradition dann, wenn man wirklich das Gespräch sucht und nicht nur mehr.
Das wäre das Grund, nicht nur Kopfhörer drin haben und das Handy in der Hand.
Genau, es ist der Anstoß, unser Ja, also Felix, ich danke dir vielmals für die vielen spannenden Gespräche, die wir haben führen dürfen.
Eben was? Die verschiedenen Fragen. Nein, die sind wirklich herausfordernd und auch anregend gewesen. Ja, also eben, wenn ich dann für mich allein hätte, müsste ich irgendetwas zusammenbröseln. Es ist so eine Hilfe, wenn jemand gute Fragen stellt. Ja.
So ergänzt man sich, oder?
Ja, ja.
Weil wenn ich nur Fragen stelle und es kommen keine Antworten, ist es dann auch ein bisschen langweilig. Ja. Und euch danken wir vielmals fürs Zuhören und Zuschauen. Wir hoffen, wir haben euch vielleicht können, ja, auf den Geschmack bringen von all diesen verschiedenen Glaubenstraditionen, diesen Glaubensschätzen und auch Inspiration geben für unser eigenes Glaubensleben oder für unsere Suche nach Gott. Ja, macht's gut und gesegnete Woche. Ciao zusammen. Es gibt einen Haufen unterschiedliche Wege, um Gott zu suchen und zu finden. Ein paar von denen haben wir in den letzten Wochen kennengelernt. Und wir hoffen, ihr habt durch den Podcast auch nochmal neue Zugänge dürfen kennenlernen. Und jetzt nehmt es uns natürlich auch Wunder, in welcher Glaubenstradition fühlt ihr euch besonders daheim? Und ja, vielleicht auch warum? Was hat euch vielleicht besonders fasziniert an anderen Glaubenstraditionen, die ihr vorher noch nicht kennt habt? Und welche Glaubenstradition hat euch gefehlt? Das würde mich sehr, sehr wundern. Darum schreibt uns doch eure Fragen und Gedanken dazu. Ich freue mich sehr, von euch zu hören. Und wer es jetzt auch wie ich ein bisschen schade findet, dass die Staffel schon durch ist, der darf sich freuen. Es gibt nämlich nächstes Jahr eine zweite. Damit ihr die nicht verpasst, abonniert unbedingt den Podcast. Und wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Arbeit der VBG, findet ihr alle Informationen und viele spannende Texte auch zu Glauben und Denken, wie es zu unserem Thema passt, auf vbg.net. Den Link, den findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Danke vielmals euch fürs Zuhören. Macht's gut, hebt euch Sorge. Glauben und Denken. Gott suchen, Spiritualität leben. Ein Podcast von ERF Media Schweiz in Zusammenarbeit mit der VBG.